sei mir gestattet, dass ich... Noch weiter. So recht so. Danke. Ich bedanke mich für den Gerald. Der Gerald ist ein ganz kleines Kind im Glauben, ein Säugling. Er ist noch nicht lange Glied der Gemeinde, aber ihr seht, wie er feste Schritte und Tritte macht. Und es ist eine Freude natürlich besonders für uns Augsburger, die das erleben dürfen. Das ist einfach Gnade und das ist ein Vorrecht, dass Menschen doch so in kurzer Zeit erkennen können, um was es geht und auch den Mut haben dann, denn er war ja, als er Glied der Gemeinde wurde, dann war er sehr, er ist an und für sich von seinem Wesen her sehr zurückgenommen und innerlich, die Augsburger können das bestätigen, ist das natürlich für jeden, der das erleben kann, eine Freude und ein Grund, Gott zu danken. Mein Auftrag heute ist und mein Thema, das mir vorgegeben worden ist, Festhalten an der Hoffnung, Maranatha. Ich bin dankbar für das Thema. Die Bibelstelle, die mir auch vorgegeben wurde, die ist im Hebräer und ich möchte das jetzt vorlesen miteinander. Und zwar im Hebräer im 10. Kapitel, die Verse 23 bis 25. Hebräer 10, 23 mit 25. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ich versuche jetzt einfach ganz normal die Bedeutungen dieser Wörter etwas herauszustellen. Es ist nicht so schwierig. Festhalten an der Hoffnung, fangen wir mal mit Festhalten an, dass wir wissen, um was es überhaupt geht. Also fest ist einfach zu verstehen, das heißt von sicher, von nicht zu erschüttern, von zuverlässig. Zum Beispiel eine feste Bindung, ein festes Versprechen ist heute noch und war immer die Ehe gemeint, im Gegensatz zu einem lockeren Zusammenleben oder ein Teillebensgefährte oder eine feste Zusage, auf die man sich verlassen kann, ich tue das, ich komme, ich bin bereit, das zu tun oder ein Festgehalt, das ist ja ganz was Wunderbares. Ich meine, vor allen Dingen für Beamte, die das tatsächlich dann so ist. Und so mehr. Und vor allen Dingen dann halten, also wir haben ja noch ein Wort, das heißt fest und dann halten. Halten meint nicht aufgeben, bei etwas bleiben, nicht locker lassen. Ich denke immer an den Schweizer, der in diese Gletscherspalte gefallen ist. Er wurde gesucht, er wurde gefunden. Dann schreit er runter, hallo, und er schreit oben auch, hallo, wer ist da? Sagt er, wir vom Roten Kreuz. Dann hat er gesagt, ich gebe nichts. Nein, hat er gesagt, sie sollen nichts geben, sondern sie sollen das Seil, das wir jetzt runtergeben, festhalten, damit wir sie raufziehen können. Oder zum Beispiel, er verlor seinen festen Halt nicht. Er blieb stehen. Bei etwas bleiben, da wird es schon etwas genauer. Eben nicht locker lassen. Oder seine Stellung fest bewahren. Oder zum Beispiel, was wir noch ganz hervorragend verstehen, und es gibt auch unter uns Brüder, die da uns ein Vorbild sind, das Geld festhalten. Das heißt, nicht ausgeben. Und das meint man unter fest. Etwas festhalten erfordert allerdings Kraft und Energie. Das geht nicht so. Du kannst nicht etwas festhalten. Er hielt sich am Pult fest. Das erfordert einfach Energie. Und das sollten wir vielleicht bedenken. Ich möchte ein Beispiel aus dem Alten Testament nehmen, das mich sehr bewegt, immer noch. Und zwar, Gott wollte den Lot retten. Und der Lot und seine Familie, die zögerten. Und die beiden Boten, da steht dann geschrieben, als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine beiden Töchter. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Jeder hat jeden, also die hatten die beiden immer in der Hand, jeder von denen zwei, und seine Frau, und ließen sie erst draußen los. Sie hielten sie fest. Die haben nicht gesagt, gib doch dein Batschili her und dann wollen wir dich führen, sondern sie hielten sie fest. Fest steht da geschrieben, und ließen sie erst draußen, sozusagen, als sie aus diesem Gefahrenbereich war, ließen sie sie wieder los. Gut, das soll genug sein. Dann haben wir noch ein Wort, und zwar das Bekenntnis der Hoffnung. Und dann will ich jetzt erst auf Hoffnung und dann auf dieses Bekenntnis eingehen. Also Hoffnung ist eine wunderbare Sache. Also ich bin sehr dankbar. Es ist, Hoffnung gehört zum Wesen und zum Vorrecht eines jeden Menschen. Und nachdem auch ich ein Mensch bin, habe ich auch dieses Vorrecht. Und ich muss euch sagen, es ist ohne Hoffnung, es müsst ihr euch nur diesen Gedankengang vorstellen, es ist grausig. Also Hoffnung ist was Wunderbares. Und vor allen Dingen, wir können hoffen, und wenn diese Hoffnung sich erfüllt, ist es zweimal wunderbar. Weil man hofft einfach, dass das auch eintrifft, was man hofft. Also man bräuchte ja nicht hoffen. Also der, der hofft, hofft dann, dass das eintrifft, was er zu hoffen ist. Zum Beispiel, wir hoffen heute Mittag, trotz meinem Versehen, dass es auch ein offizielles Mittagessen noch gibt in diesem Preis, hoffen wir auf ein gutes Mittagessen. Und wir hoffen, dass das natürlich eintrifft. Wir hoffen auf eine gute Heimfahrt. Jeder von uns, ich glaube, keiner, der sagt, hätte eine Freude, einen Platten zu fahren und dann möchte ich gerne einen Motorschaden und dann hätte ich gerne vielleicht der Freude, dass mir hinten einer drauf fährt und ich am Abschluss noch vorne einen drauf. Und das ist eine Freude, dass ich dann so heimkomme. Das glaube ich nicht. Sondern jeder hofft, dass er gut nach Hause kommt. Mancher hofft auch, dass dieser Vortrag bald zu Ende geht. Mancher. Ich habe das nicht gesagt, alle. Also. Oder wir hoffen einfach, dass wir nächstes Jahr, so Gott will, natürlich hier wieder sein können. Das Gegenteil müssen wir auch erwähnen. Also keine Hoffnung zu haben oder ohne Hoffnung zu sein, es ist ein furchtbarer Gedanke. Hoffnungslosigkeit lähmt jeden Menschen. Und manchmal fragen wir uns, und ich bin nicht sicher, jeder hat sich die Frage gestellt, warum sieht das so um uns herum aus? Ich meine, hier ist sicherlich eine Antwort zu finden. Die Hoffnungslosigkeit, die lähmt den Menschen. Und wir haben im Alten Testament ein wunderbares Wort, das uns da hilft. Und da möchte ich eine Episode erzählen. Ich habe Goldfische. Und die habe ich geschenkt bekommen von einer lieben Schwester. Ich habe die jetzt großgezogen, die haben sie an mich gewöhnt. Sind also gewachsen, ist etliche Jahre her. Und einen von diesen Goldfisch, der hoffte einmal fliegen zu können, also Vogel zu werden oder was weiß ich nicht. Ich habe ihm immer erklärt, der hupfte also hier raus und dann zappelte er so und dann nahm ich ihn also wieder hinein. Und ich habe gesagt, Heuch, das solltest du aufgeben. Erstens wirst du nicht fliegen und zweitens gehörst du ins Wasser und drittens, wenn ich nicht da bin und zur Arbeit bin, wird es für dich ein furchtbares Hoffnungslos werden. Und was war? Abends kam ich einmal nach Hause und dann lag er da. Ich habe ihm das erklärt, er konnte es nicht mehr verstehen, aber da habe ich gesagt, das ist es. Und da steht geschrieben im Prediger im Kapitel 9, Vers 4. Passt auf, solange ein Mensch lebt, hat er noch Hoffnung. Und ein lebender Hund ist immer noch besser als ein toter Löwe. Das alleine wäre eine Bibelstunde wert. Das ist wirklich so. Wir können, solange wir atmen und leben können und dürfen, können wir und haben die Möglichkeit zu hoffen. Gut, dann kommt jetzt die Hoffnung. Ja, auf was sollen wir denn hoffen? Oder was für Arten oder Gründe der Hoffnung gibt es? Die meisten unserer Hoffnungen sind irdischer Natur. Es ist nun mal so. Und wahrscheinlich, ich werde das versuchen zu zeigen. Also wir fangen einfach an als kleine, als normale Menschen, die sich entwickeln. Und da geht es mit der Schule an und da hoffen wir auf alle Fälle, dass wir die bestehen. Ich meine, das wissen wir, schlecht oder recht. Es gibt da also Spezialisten, die machen das mit weniger Energie und manche brauchen mehr, aber wir hoffen das. Diejenigen, die das Vorrecht haben zu studieren, hoffen einfach auf einen Abschluss. Ich meine, sonst würden sie auch nicht studieren. Sie hoffen und sie bemühen sich natürlich auch, um den Abschluss zu erreichen. Das Gleiche gilt für Azubis, sagt man heute. Da habe ich ja selbst Erfahrung. Wir haben jetzt wieder zwei, weil wir versuchen wollen, einfach da auch zu helfen. Aus diesen Gründen möchte ich sagen, es wird immer geschrieben in den Zeitungen. Es gibt so viele. Wir haben zwei Azubis in dieser ganz kleinen Firma, weil wir einfach versuchen, da auch unserer Verantwortung nachzukommen. Oder wir denken an die Arbeit. Jeder hofft, dass er Arbeit bekommt. Und hat er denn die Arbeit, dann hofft er natürlich, dass das Einkommen steigt. Und gibt es auch, dann hofft er natürlich, dass er bei steigendem Einkommen und weniger Arbeitszeit, das ist dann die nächste Hoffnung. Oder es hofft einer, dass er eine Frau findet, der sucht natürlich auch und eine möchte, dass es eine liebe Frau ist. Dass es eine Frau ist, die ihn mag, dass es vielleicht sogar auch eine gut aussehende und vielleicht sogar brav und leicht vermögend könnte sie auch sein. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer sagt, nee, ich nehme die nicht, weil die bereits ihr komplettes Haushaltungsgeld mitbringt für die nächsten 30 Jahre oder 40. Ist man verheiratet, dann gibt es zweierlei Arten von Hoffnungen. Der eine hofft, der wird keine Kinder kriegen oder was, und der andere hofft, er möchte welche. Das gibt es ja auch heute. So, hast du welche oder wird das erfüllt? Dann natürlich, wenn möglich, gleich folgsame. Das ist natürlich die Hoffnung, die wir alle Väter, wir sind ja hier die Väter, haben. Und das wird natürlich nicht so einfach sein. Dann gibt es noch einen Punkt, den unser Vorredner gestern angesprochen hat, mit seinem Bauch. Also Entschuldigung, ich wollte nicht sagen mit dem Thema Bauch, also nicht mit einem. Und da möchte jeder fit und attraktiv sein. Das hoffen wir alle irgendwo. Und das seht ihr mal, wenn ihr die Brüder seht, wie sie sich kämmen und so. Und wie sie sich einfach herrichten, das gehört ja auch dazu. Aber jeder möchte einfach attraktiv sein. Und das beinhaltet natürlich schlank und gut aussehend und braun gebrannt vielleicht. Begleitet mit stetiger, ewiger Gesundheit und Wohlbefinden. Aber irgendwie hoffen wir doch das. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer sagt, mir ist es egal, wie ich aussehe und mir ist es egal, ob ich krank bin oder nicht. Das glaube ich nicht. So, allerdings, meine Lieben, nur zu hoffen, es ist das Problem, das genügt nicht. Also wir können hoffen, so viel wir wollen. Tief, ernst und mit voller Inbrunst. Mit aller Hingabe. Aber jetzt kommt das, was uns das Wort sagt. Wenn wir die Hoffnung nicht festmachen, festhalten, dann wird sie sich schwerlich erfüllen. Beispiele, ich muss das einfach nochmal zurückgehen. Wenn du in der Schule nicht lernst, auch im Studium, auch in der Lehre, wirst du schwerlich einen Abschluss bekommen. Ich verspreche es dir, es wird wahrscheinlich nicht gehen. Und ich sage euch auch für beispielsweise, weil wir gestern das Thema hatten, das darf ich nochmal aufgreifen, mit diesem Bauch sinnlich, also mit diesen einfach bildlich zu verstehen, mit gut beieinander. Wir sagen in der Fachsprache einen hohen oder starken Magen, heißt das. Das klingt besser, als wenn ein Kunde kommt, der, ich habe ja ein paar Kunden, das Maßband nicht reicht. Das übliche Maßband ist 1,50 Meter, also könnt ihr vorstellen, naja, das gibt etliche, braucht ihr keine Angst haben. Und wenn du zu dem sagst, sie würden sie mit ihrem dicken Bauch mal die Hose probieren, dann wirst du wahrscheinlich wenig Erfolg haben. Aber wenn du sagst, sie haben einen starken Magen und da brauchen wir größere Größe, dann klingt das natürlich viel besser. Aber wenn dieser, sagen wir mal, Mann mit diesem, also als Beispiel soll das bitte nur sein, dieser Mensch kann hoffen, wie er will, für unsere gut beieinander nennen. Und da muss ich sagen, unsere Evangelist, den Namen möchte ich nicht nennen, der ist mir da ein Vorbild. Der sagt, Josef ist weniger. Und er hat ja recht. Wenn du hoffst, so ehrlich wie du bist, und sagst, liebe Frau, ich will abnehmen, ich hoffe, diese Figur von einem Rainer Kallos oder von einem Dieter Alten zu haben, dann und wenn du... ja, da, es tut gut, gell, Rainer? Du sollst da Freude haben. Aber versteht ihr das? Du kannst hoffen, wenn du nicht bereit bist, deine Ernährungsgewohnheiten oder einfach Einschränkungen annimmst, wird sich nicht verändern. Ich wollte euch das nur sagen. Und ich kenne Evangelisten, die hoffen, beten und sagen, bete für mich, dass der Vortrag, dass die Bibelstunde gut wird. Bete, bete. Innig, dann sage ich, hast du dich vorbereitet? Nein, hat er gesagt, du sollst ja beten dafür. Also ohne entsprechende Veränderung unseres Lebens geht das nicht. Ich möchte noch ein kurzes Beispiel bringen, das wird auch noch ernster. Ich denke dran zum Beispiel ein Brautpaar. Und ich habe einen, unter uns ist ein junger Bruder, der das erst erlebt hat. Ein Brautpaar hofft, dass diese Nacht nie vorübergehen möge. Aber zum Beispiel Einer, der krank ist und Schmerzen hat, der hofft, dass sie bald vorübergeht. Und deswegen hat Gott in seiner Weisheit uns auch die Zeit gegeben, dass wir die schönen und die nicht so schönen Tage einfach vorübergehen. Ich wollte nur zeigen, im Laufe unseres Erdenlebens haben wir einfach vielerlei Arten von Hoffnungen. Und ich muss euch noch was sagen. Viele Hoffnungen werden erfüllt und sind erfüllt worden. Jeder von uns. Aber wisst ihr, was das Komische an dabei ist? Bei dieser Art von Hoffnungen. Und ich bringe ein Beispiel. Also wir hoffen auf ein Auto. Das ist ja so ein Begriff, mit dem können wir am besten was anfangen. Endlich ein Auto. Ich weiß das selbst, ihr habt das erlebt. Dann hast du dieses Auto und bist dankbar, mobil, frei zu sein, endlich mal dahin fahren zu können, wo du willst und nicht immer mit der Bundesbahn oder abhängig von anderen. Ja, und dann hast du das Auto, dann willst du natürlich ein spezielles Auto. Verstehst du das? Die Wünsche gehen nie aus, die Hoffnungen. Dann hast du endlich ein Auto. Ach ja, sagt ja, der ist, oh, das, oh. Und dann willst du dann, und dann gibt es ja heute auch unter uns schon dahin mit bestimmter Ausstattung. Die haben zwar ein wunderbares Auto, aber ohne Klimaanlage kann es vergessen, sagt er. Kann es vergessen. Die Wünsche und Hoffnungen werden dann immer höher. Das Niveau wird höher und es ist wirklich so. Es hört ja dann nicht auf, dass einer sagt, die Hoffnung ist erfüllt, Halleluja, ich bin zufrieden. Und das ist das. Das geht immer auch unsere, und wir haben damit auch Probleme in unserer Wirtschaft. Immer mehr, immer eins drauf, immer noch mehr, noch größer, noch schneller und was weiß ich. Und das seht ihr ja, was es ist. Wir sind einfach, diese Art von Hoffnungen können unser Leben einfach nicht befriedigen. Das wollte ich einfach da sagen. Und wir können machen, was wir wollen, und wir können die Freizeiten oder die Arbeitszeiten runterdrehen. Wir können es uns ja auch nicht mehr erlauben, aber meine ich nur. Dann haben wir noch mehr Freizeit. Ja, was ist dabei? Ihr seht doch. Und hilft das, ändert das etwas? Habe ich letztes Mal einen Kunden gesagt, wie geht es Ihnen? Ach, sagte er, ich weiß gar nicht, wie es war jetzt in allen Ländern dieser Welt, sagte, ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren soll. Sage ich, dann sollten Sie mal nach Schloss Scharnecke gehen, habe ich zu ihm gesagt, das ist ein Kunde von mir, der Herr Baron, sage ich, da gehen es 5 Kilometer, es ist wunderbare, schöne Brotzeit, das kennen Sie sicherlich. Nee, ich sage, das kenne ich nicht. Das kann der nicht. Also es hört einfach nicht auf. Ich wollte nur sagen, alle unsere Hoffnungen dieser Art, und die meisten sind irdischer Natur, mögen sie sich erfüllen oder nicht, werden vergehen, meine Lieben. Und das ist eine Erkenntnis, die wir natürlich vielleicht mitnehmen sollten. Das schöne Haus wirst du lassen. Deine Briefmarkensammlung wirst du lassen. Dein Auto magst du es noch so pflegen. Herrn Brüder, die pflegen das und hegen das. Wunderbar. Und trotzdem wirst du alles einmal lassen. Und wenn du das richtig einordnen lernst, das ist allein ein ganz großer Segen. Davon allein wirst du das Leben nicht bekommen. Also das heißt also, auch dein erarbeitetes Vermögen oder deine Hoffnungen, die du auch dir erarbeitest, normal schenkt ja Gott nicht alles nur schenken, er schenkt dir die Kraft, dass du was erreichen kannst. Das ist übrigens auch ein Segen des Herrn. Aber auch das wird dir irgendwann genommen werden. Und du wirst einfach alles zurücklassen. Dem denke nach. Und deswegen komme ich jetzt auf dieses Wort, weil diese Hoffnungen keine Macht über den Tod hinaus haben. Mit dem Tod ist praktisch alles aus. Deine sämtlichen Urlaubserinnerungen und was du sonst alles erlebt hast und wie viel Anzüge ich auch verkauft haben möchte oder wie viel Umsatz zusammengerechnet und so weiter, wirst du alles lassen. Ja, aber warum streben einfach die Menschen nach diesen Dingen? Und ich sage euch das ganz kurz. Und ihr kennt das Gleichnis im Lukas 12 von dem reichen Mann. Ich lese euch das nicht vor, weil ihr kennt das. Die Menschen streben danach, weil sie meinen, wenn das erfüllt wäre, dann wären sie glücklich. Und deswegen merkt ihr das, deswegen haben wir dieses Dilemma. Und dann hat es endlich, und was ist dann? Er ist doch nicht zufrieden und geht wieder weiter. Und das menschliche Herz ist unersättlich. Das reicht alles nicht. So, aber das Wort Gottes, nachdem wir ja gläubig sind und wir uns einen anderen Maßstab eben haben dürfen, auch aus Gnade heraus, bietet uns eine andere Art von Hoffnung an. Und diese Hoffnung, die ist eingebettet natürlich in gewissen Ordnungen. Die kann man einfach nicht so kriegen, man kann auch nicht im Laden gehen, sie zu kaufen, sondern da lesen wir Folgendes im Kolosser, im 1. Kapitel, Vers 23. Da wird uns zum Beispiel gesagt, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Die lebendige, unsichtbare Hoffnung, die wird uns nur im Evangelium verkündigt und offenbart. Das ist einmal der erste Punkt, das müssen wir wissen. Also die Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, die Hoffnung, die uns letzten Endes tragen kann und fähig machen kann, dass sie tatsächlich ist, die wird im Evangelium verkündigt. Das ist ganz wichtig. Die wird angeboten durch das Evangelium und diese erlöscht nicht bei unserem leiblichen Tod, sondern im Gegenteil erfährt dann ihre Erfüllung. Und deswegen, weil sie mit Gott zu tun hat. Nur ein paar Beispiele aus dem Alten Testament. Ihr könnt Abraham, Josef, Mosua, David, überall. Aber zum Beispiel der Abraham, es wird uns gesagt im Römer Kapitel 4, Vers 18, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Oder der David sagt im Psalm 71, Vers 5, denn du bist meine Zuversicht, Herr mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Sie waren überzeugt, ihr Gott würde sie nie verlassen. Und so haben sie diese Hoffnung festgemacht. Denn es wird uns gesagt im Hebräer Kapitel 6, Vers 18, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Das ist ja mein Thema. Also wir können uns verlassen, dass Gott nicht lügt, dass Gott praktisch diese Hoffnung, und da werden wir jetzt eingehen, wie die aussieht, dass er sie einlöst, dass zur Erfüllung kommt. Diese Garantie haben wir in unserem Leben hier nicht, meine Lieben. Wir haben auch nicht eine Garantie, dass wir ewig, nehme ich jetzt die Verheirateten, Entschuldigung, oder die Unverheirateten, dass wir ewig glücklich werden mit unserem Partner. Oder dass das ewig so ist. Wir wissen gar nicht, ob wir alle zum Ende kommen, wie Paulus gesagt hat. Jetzt ist das Ende, ich war bis zum Ende war ich treu. Das weißt du nicht, keiner von uns weiß das. Und deswegen müssen wir die festmachen und festhalten. Und wie sagt das, wie haben wir vorgelesen im Hebräer 6? Indem wir unsere Männerfreizeit nicht versäumen. Festmachen. Nur Beispiel. So. Und deswegen wird uns gesagt im Hebräer Kapitel 6, Vers 11, wir wünschen aber sehr, dass ein jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten. Und wir beweisen diesen Eifer der Hoffnung, wenn dadurch, dass wir Gemeinschaft pflegen, dadurch, dass wir mitarbeiten im Reich Gottes. So, jetzt wird's ernst. Die Gewissheit und Zuversicht unserer Hoffnung ist Christus. Allen Menschen ist das Gnadenangebot in Christus gegeben, die haben die Möglichkeit und die, die es angenommen haben, für die gilt das. Und zwar folgendermaßen. Haben wir die Stelle gestern schon gehört. Römer 8, Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und ihr wisst, was da gemeint ist natürlich im Zusammenhang. Ich meine, Gott hat uns ja nicht nur berufen, dass wir hier so mit, sagen wir mal, Ach und Krach dieses Leben, die Fähigkeit gibt, dieses Leben einigermaßen in seinem Sinne, was uns ja auch nicht mehr praktisch möglich ist, zu leben, sondern er hat ja viel was Besseres vorbereitet. Das ist ja nicht der Sinn, sondern das ist ja nur, dass wir uns vorbereiten überhaupt. Dass wir überhaupt versuchen, dazu etwas zu erkennen, was auf uns wartet. Und das ist doch die Hoffnung, die uns trägt, die uns einfach die nötige auch Motivation und Freude gibt, durchzuhalten. Manche Geschwister haben das noch nicht so richtig begriffen und ich versuche das etwas uns nahe zu bringen. Ein Versuch. Paulus schreibt im 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 1. Paulus, ein Apostel Christi nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes und Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Also Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Durch den Glauben an Christus haben wir diese lebendige Hoffnung. Und zwar, was haben wir denn für eine Hoffnung? Einmal in der ewigen Herrlichkeit bei Gottes zu sein. Ich vermag das leider nicht zu erklären. Ich sowieso nicht, was das bedeutet. Das ist so unermesslich, was das bedeutet. Und Rainer hat uns da belehrt und ich bin ihm sehr dankbar. Auch mit ohne Zeit können wir ja nichts anfangen. Der Begriff ewig und Herrlichkeit in dem Sinne, wie Gott, wo Gott ist und in seiner Umgebung, das kann man fast nicht, das kann man nicht erklären. Ich meine, wir sind so schwach, wenn ich dir 5 Millionen schenken würde, würdest du wahrscheinlich einen Luftsprung machen, wahrscheinlich, weil du sagst, gut, 10% gebe ich der Gemeinde, dann haben die endlich auch ihr Gemeindehaus und das andere kann ich dann verbrauchen. Aber versteht ihr das? Aber wir, das ist ein Begriff, aber das ist, das hat, das, ich sage euch, das ist nicht einmal, nicht ein Staubkörnchen. Das ist ja auch wieder doof, das Staubkörnchen. Und das hat Gott uns bereitet. Er hat uns das bereitet. Durch seinen Sohn. Und so lese ich jetzt die Stelle 1. Petrus 1, Vers 3. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, und jetzt kommt's, zu einer lebendigen Hoffnung, die also lebt, die nicht tot ist, durch die Auferstehung Jesu Christi. Und das ist natürlich das Entscheidende. Aus den Toten. Und das ist ja auch so, das gehört ja auch dazu, diese Auferstehung, da werde ich vielleicht noch ein paar Worte dann sagen, das ist ja ganz entscheidend und deswegen haben wir so Schwierigkeiten, auch das Evangelium zu finden, weil die Menschen einfach nicht mehr an die Auferstehung glauben. Das ist das Tatsächliche. Ach, mit sowas kann sie doch nicht kommen. Das ist doch logisch, weil wenn sie das sagen, es ist nur eine Auferstehung, egal aus welchen Ecke sie kommen, religiöse oder unreligiöse, dann haben sie Probleme, weil sie wissen, dass so wie sie leben, nicht da wahrscheinlich dann Probleme gibt, wenn es die Auferstehung gibt. Und deswegen haben die natürlich, sagen die, naja, nach, ist alles aus. Ist ja ganz, überleg mal, das ist hoffnungslos. Die haben nur diese irdische Hoffnung. Und Gott in seiner Gnade versucht, schenkt ihnen das auch und versucht, dass sie da irgendwo ihn finden. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden, um euretwillen. Also alles für uns, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Hier steht's. Der ihn aus den Toten auferweckt hat. Nochmal. Und ihn Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Und das ist es ja. Wir können uns auf diese Zusage Gottes verlassen. Gott ist treu, er wird sie erfüllen. Und deswegen komme ich jetzt auf das 4. Punkt. Bekenntnis unserer Hoffnung. Habe ich mir ja überlegt, was kann das eigentlich heißen, Bekenntnis unserer Hoffnung. Bekenntnis unserer Hoffnung heißt, Christus in uns ist der Grund unserer Hoffnung. Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Menschen, die Christus nicht haben, haben diese Hoffnung nicht. Und wisst ihr, manchmal ist es bei uns an und für sich etwas brutal, weil wir viele Möglichkeiten nicht ausnützen und sagen, ich bin dabei, ich habe die Hoffnung. Und er? Und er kann sie nicht haben. Er kann sie nicht haben, wenn wir es ihm nicht sagen. Denn wie kommt Christus in uns? Wie kommen wir in Christus? Und diese Hoffnung ist das Kennzeichen der Gemeinde des Herrn. Wenn wir sind sozusagen Hoffnungsträger. Wenn wir bereit sind, auch diese Hoffnungen anderen oder die Möglichkeit zu geben, daran Anteil zu haben, dass ja Gottes Wille ist. Das ist ja nicht eine Privatsache von jedem persönlich. Und diese Hoffnung ist gebunden an den Glauben an Christus. Das heißt, ein Glaube ohne Christus ist also leer und nichtig. Und so sagt zum Beispiel Paulus, und ich habe das jetzt leider etwas verstanden, etwas mehr, diese Stelle mit dem 1. Korinther 15, Vers 17 bis 19. Und da sagt er ganz kurz, ich nehme nur einen Vers jetzt raus, wenn wir nur für das jetzige oder diesseitige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als sonst irgendjemand auf der Welt. Wird in der Schrift gesagt. Also wenn unsere Hoffnung nur dazu da ist, dass wir hier ein sozusagen ordentliches Leben führen. Und es gibt viele Menschen, die ein moralisches und ein ordentliches Leben führen, nach den Grundsätzen. Aber wenn das alles ist, dann sind wir bedauernswert, das sagt die Schrift. Und es geht einfach um die Auferstehung Christi. Die Auferstehung Christi ist der Beweis, dass unsere Hoffnung sich erfüllen wird. Vers 20 können wir dann lesen. Nun aber ist Christus auferstanden. Ihr kennt ja dieses im Zusammenhang. Er ist auferstanden und deswegen können und dürfen wir hoffen. Also die Auferstehung Jesu ist verbunden mit dieser Hoffnung. Das ist ganz wichtig und das sollen wir, daran sollen wir festhalten und ausharren. Nun haben wir natürlich Schwierigkeiten, weil ja dieses Ausharren bedingt ja etwas. Das ist ja nicht alleine. Was heißt hier ausharren? Ich meine, wenn ich an einem Reck hänge, dann wird es ja langsam schwierig. Der eine hängt ja länger und weniger, wie er beieinander ist. Wir haben Brüder, die machen 50 solche Klimmzüge. Ich habe das einmal versucht und bei dem zweiten hat meine Frau gesagt, ich sollte das bitte lassen. Ich hang da dort, das ist eine Übungssache natürlich auch, aber es einfach erfordert Kraft. Und dieses Ausharren, das ist das, was wir, deswegen kommen wir auch zusammen, wir werden natürlich gefordert, wie das Wort zum Beispiel sagt in Römer Kapitel 5, Vers 3 bis 5, das ist auch schon gesagt worden hier. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Also merkt ihr das? Ich werde bedrängt von einem Staudamm bricht. Entschuldigt immer, ich habe da immer natürlich so furchtbare Gedankengänge. Ein Staudamm bricht und du hängst in deinem Haus, verstehst du das, und hängst dir an deiner Wasserleitung fest und da musst du festhalten, weil sonst bist du weg und dann ist es ganz schlecht für dich. Du musst ausharren. Du schreist natürlich dann und sagst, also komm, Rudi, wo bist du? Oder irgendjemand, der noch im Haus ist, der dir helfen kann. Aber du musst festhalten und durch dieses Festhalten bewirkt das Ausdauer. Merkt ihr das hier? Die Bewährung aber ist auf Hoffnung. Also die erst festhalten, dann dadurch wirst du bewährt und dann hoffst du ja, dass endlich das Wasser entweder aufhört, in dem Fall, oder dass einer kommt und dich auffängt oder dich rettet oder was von oben oder sonst was. Versteht ihr das? Und das steht geschrieben, die Bewährung, aber Hoffnung, die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Und diese Hoffnung, auf die können wir bauen. Das ist unser Lebensinhalt, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Ihr müsst euch das jetzt einmal vorstellen, so Gott will, hoffentlich werden wir alle dabei sein. Und das ist ja wunderbar, aber Gott will einfach nicht nur haben, dass wir dabei sind, dass er möglichst viele noch dazu bringen. Es ist sein Wille, nicht weil das Arbeit ist, aber das beinhaltet unser Leben auch für andere praktisch sorgen, dass die auch dahin kommen und zu dieser Hoffnung kommen, die sich dann erfüllen wird. Die Thessalonicher wurden ja gerade vorher vorgelesen. Das waren ja ganz wunderbare Geschwister. Und da steht geschrieben, 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Der Paulus schreibt dann hin, wir danken Gott alle Zeit für euch, wenn wir an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und ich habe auch gelernt in der Stunde hier, dass die Thessalonicher sehr bedrängt worden sind von Juden und Heiden. Sie hatten Schwierigkeiten. Also bitte, aber nicht nur, und sie haben sich bemüht, sie haben gearbeitet sozusagen und dadurch haben sie ausgeharrt in der Hoffnung, hatten Bedrängnis und trotzdem haben sie nicht nachgegeben. Das heißt, sie haben festgehalten an dieser Hoffnung. Und sie sahen auf die Belohnung. Ihr kennt auch die Stellen wie der Mose zum Beispiel. Vielleicht solltet ihr sie lesen. Hebräer 11, Vers 24. Es ist uns ja alles immer so bekannt. Und doch, wenn man es dann genau liest und das vielleicht irgendwo durchdenkt, dann sieht es ganz anders aus. Ich lese mal vor. Hebräer 11, 24 mit 26. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Also liebe Geschwister, das ist ein Wort, das absolut in unsere Zeit passt. Er selbst traf die Entscheidung. Und dann wird uns gesagt, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Also ich meine, dieser Belohnungsgedanke, da darf man gar nichts sagen, aber dieser Belohnungsgedanke kommt in der Schrift vor. Diese Hoffnung auf diese riesen Belohnung. Und ich habe mich auch dafür deshalb bekehrt. Ich bekenne das ja auch. gibt ja welche, die zu demütig sind, die das gar nicht sagen. Ich sage, ich freue mich, wenn ich es dann geschenkt bekomme. Ich sage, das brauchst du, kannst dich jetzt schon freuen. Du kriegst das. Du darfst dich darauf freuen. Du bist auch dabei. Du darfst das annehmen. Gott hat es gesagt. Dafür ist Christus gestorben. Also nicht zu demütig sein. Also in Römer 15,4 lesen wir, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und ich wollte das ja jetzt erklären, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schrift die Hoffnung haben. Also hier sehen wir eine klare Stelle, die uns einfach ermahnt, durch die Schriften, durch die Schriftstudium, durch das, was wir hier tun, dass da diese Hoffnung sozusagen wieder entflammt und gefestigt wird. Durch die Belehrung, dass sie also weiß, um was es geht. Und das gehört einfach dazu. Wir wissen, was geschrieben steht. Das sagt uns das Wort ganz deutlich. Und ich zitiere jetzt, und er, und hier ist der allmächtige Gott gemeint, in Epheser Kapitel 1, Vers 18, erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr erkennen könnt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Das ist eine biblische Aussage. Wir sollen erkennen, sollen lernen, sollen wissen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Und ich kann euch sagen, wenn ihr das studieren würdet, natürlich habe ich mich jetzt da ein bisschen befasst, natürlich leider nur, das ist so faszinierend, dass das unbeschreiblich ist. So wird es auch gesagt, man kann das nicht beschreiben, was Gott denen geben will, die ihn lieben. Und wir haben dann schon Schwierigkeiten, immer gewisse Dinge, wie der Mose zum Beispiel, erachtet es für nichts. Oder wie Paulus sagt, er bringt es ja noch deutlicher, ich achte alles für Kot, damit ich Christus gewinne. Haben wir natürlich Riesenschwierigkeiten, wenn zum Beispiel einer irgendwo, oder wenn es irgendwas ans Eingemachte sozusagen geht. Und weil wir, versteht ihr das, weil wir das, wir müssen das lernen oder glauben und wir sind gläubig, was das ist lächerlich. Wir werden später, ich weiß es ja nicht, ob es so sein wird, wir werden sagen, bin ich denn, was denn? Habe ich mich da angestellt hier für irgend Dinge, die, wo ich festhalte oder wo das gehindert wird oder wo ich nicht bereit bin, einfach was zu tun? Für das, was wir kriegen. Das ist einfach wunderschön. Wir danken Gott, unserem Vater, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Paulus schreibt das wieder an die Kolosser. Da wir von euren Glauben in Christus gehört haben und von der Liebe, die zu ihr allen Heiligen habt. Merkt ihr das? Eine andere Stelle ist es die gleiche Aussage. Wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmel aufbewahrt ist. Hier wird uns das gesagt. Manchmal sollte man vielleicht den Mut haben und sollten sagen, ja, mein Lieber, wir sind, da geht was. Deswegen mache ich das auch, weil ich diese ewige Herrlichkeit einfach daran teilhaben möchte. Wegen der Hoffnung, steht geschrieben hier, Kolosser 1, 3 bis 6, könnt ihr es im Zusammenhang lesen, bitte. Also das Motiv oder eins unserer Motive könnte natürlich auch sozusagen die Liebe zu dieser Hoffnung sein, dass ich mich danach sehne. Dass ich sage, ich freue mich und ich weiß es nicht, manche werden vielleicht Amen sagen können, ich will auch mich nicht wichtig machen, aber ich bin bereit und irgendwie sehne ich mich mit jedem Tag etwas mehr. Meine Frau sagt, du, da steht noch ein bisschen was machen hier, sagt die, da, bleib da, hier. Ich weiß nicht, können da manche Amen sagen oder ist das nur von mir ein Gedankengang? Das ist einfach eine reife Sache. Jetzt kann man nicht, ich verstehe das. Nein, das hat auch mit dem Alter zu tun. So wollte ich das jetzt verstanden wissen. Das ist einfach, je näher wir sowieso an diesen Punkt kommen, desto mehr sehnen wir uns danach. Und das ist, wisst ihr was, ich sage euch was, das ist aus meinem Herzen. Wenn du dich danach nicht so sehnst, dann solltest du dich einmal das überlegen. Vielleicht gefällt es dir dann so sehr hier. Vielleicht gehst du wirklich so auf. Und der Mose ist uns hier ein Beispiel. Er achtete es weg, weniger, aus. Er wollte lieber ungemacht mit dieser kleinen, mickrigen Gemeinde, mit diesem Paar vielleicht oder sonst was, leiden, als mit dem Reichtum oder mit der Fülle des angebotenen Lebens, das er hatte. Wann wird sich diese unsere Hoffnung erfüllen? Da kommt jetzt das vierte Wort, das ist Maranatha. Ich weiß nicht, ob ich das von der Dinge richtig ausspreche. Das heißt übersetzt Herr komm oder der Herr kommt. Die Wiederkunft Christi ist die Erfüllung unserer Hoffnung. Wir leben praktisch in einer Erwartungshaltung. Die Zeit ist reif, wissen wir. Durch dieses geduldige Warten, jetzt kommt, es werden jetzt die angesprochen, die ich gerade vorher gemeint habe, hat seinen Sinn. Und der Sinn besteht darin, dass wir nicht untätig sozusagen die Hände in den Schoß legen und sagen, Herr, komme bald, Maranatha, was ja welche Taten, wie wir ja wissen, sondern wir sollen diese noch vorhandene Zeit ausnützen oder die sollte ausgefüllt sein im Dienste für unseren Herrn mit den Gaben und Fähigkeiten, die er uns geschenkt hat. Ich lese jetzt Titus 2, Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Merkt ihr das? Das ist an und für sich die gleiche Aussage wie im Alten Testament. Indem wir die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Also das ist diese Erwartungshaltung, dass wir ein Leben der Heiligung führen, das beinhaltet natürlich das andere alles, und dass wir auf diese glückselige Hoffnung warten. Nun haben wir ja in Augsburg dieses Vorrecht, dass wir viele griechisch sprechende Brüder haben. Und dieses glückselig ist ein ganz heißes Wort, das heißt völlig zufriedenstellend. Dieses Wort beinhaltet keine Steigerung mehr. Es gibt ja bei uns immer eine Steigerung. Dann hast du 100 PS und 200 PS und noch schneller und weiter. Es gibt ja immer eine Steigerung. Jetzt ist ja das Internet gerade und so weiter. Da geht es immer nach oben. Es gibt immer mehr und mehr Leitungen, gehen jetzt da durch dieses kleine Kabel und so weiter. Also, aber das heißt, glückselige Hoffnung, das ist völlig zufriedenstellend. Also völlig zufrieden, unsere Hoffnung stellt uns völlig zufrieden. Es fehlt nichts. Dass einer sagt, ach, das habe ich schon Schwierigkeiten mit der Wolke 7 und dann der Rudi ist dann der Wolke, wie geht das? Ich meine, wir machen Freude, das dürfen wir ja auch machen. Ich sage ja auch immer dem Rudi, du wirst dann weit ober mir sein und wirst drunter winken. Und ich werde dann unten entlang und dann zwischen uns werden die Ältesten noch sein und so. Und dann kommen, ihr wisst, was ich meine, aber manchmal haben wir ja irgendwo so Gedankengänge. Aber die Hoffnung ist vollkommen, die ist zu, also wir, und jetzt kommt noch ein Gedankengang. Wir möchten bitte beachten, dass wir alle die gleiche Hoffnung haben. Das ist ja auch so eine Sache. Also die gleiche Hoffnung, bitte, ich zitiere Epheser Kapitel 4, Vers 4. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Also wir, liebe Brüder, wir haben alle eine Hoffnung. Es ist die gleiche Hoffnung, in der herrlich ewig bei Gott zu leben. Das ist die Hoffnung. Die gilt nicht nur für Prediger oder für die besonders sich ausgezeichnet haben, sondern es gilt für alle. Das ist auch sehr schön. Auch der sozusagen auf der Schmalspur, der eben nicht so die Begabungen hat, nee, andere natürlich, der ist genauso dabei und wird genauso erhöht werden und wird dann, wenn man das so sagen darf, genauso gut aussehen. Verstehst du das, wie eben ein Gottfried Reichel oder sonst was? Verstehst du das? Also wir werden alle gleich sein und es gibt keine Unterschiede mehr in der Ewigkeit. Das Wunderschön ist das, da freue ich mich. Auch ich werde wieder volles Haar haben, falls es das gibt. So langsam zum Schluss. Christus wird wiederkommen. Also wir haben ja gelesen, der Grund unserer Hoffnung ist Christus in uns. Eingelöst wird die Hoffnung, wenn Christus wiederkommt. Wir wissen auch, es gibt auch noch eine andere Basis. Das ist die normalere vielleicht. Das weiß ich nicht, ob wir das alles erleben, aber bei unserem leiblichen Tod. Aber Christus wird wiederkommen. Ich zitiere jetzt ein paar Stellen, weil das ganz wichtig ist. Im Johannes 14, Vers 3 wird uns gesagt, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wunderbar. Liebe Geschwister, dass wir uns ganz nicht missverstehen. Also diese Stätte zu bereiten, das ist kein Apartment mit zwei Zimmer, Klo und Dusche. Diese Stätte ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist ein Unterschied. Das sieht ja so ein bisschen aus, wie wenn jeder dann sein Reihenhäusle hätte und dann seinen Garten und dann den Goldfisch, den Ungehorsamen, der hat allerdings gebüßt dafür. Aber so ist es nicht. Es ist der Bereich Gottes gemeint. Es ist Gottes Herrlichkeit gemeint. Also jetzt praktisch, Jesus bereitet sich schon vor oder hat sich schon vorbereitet, uns zu empfangen, damit wir uns wohlfühlen, damit wir auch sehen an das, was wir glauben, an die Herrlichkeit. Liebe Geschwister, wenn wir nicht an diese Herrlichkeit glauben, die unfassbar ist, dann wie stellst du dir das dann einmal vor? Dann wirst du vielleicht vor Schreck umfallen oder sowas, oder? Kannst du das gar nicht wahrnehmen. Wir müssen uns vorbereiten schon auf diese Herrlichkeit. Dann noch eine Stelle in Jakobus 5, Vers 8. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Das tun wir in diesen Tagen jetzt, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und in Hebräer 10, Vers 37, denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Ich wollte das nur bringen, wir sind überzeugt, dass Christus kommen wird, weil wir glauben der Schrift, aber ich wollte nur sagen, es kann wirklich in jedem Augenblick geschehen und deswegen ist die Zeit so wichtig. Und ich persönlich habe mir immer überlegt, wenn ich manchmal einfach zu träge bin, Dinge zu tun, die getan werden sollten im Reich Gottes, dann überlege ich mir und dann denke ich mir, oder meine Frau hilft mir meistens auf die Sprünge, das ist bei mir Segen, dann denke ich mir, ja, vielleicht kann ich es morgen gar nicht mehr machen. Hast du dir das schon mal überlegt? Du kannst ja nicht nachholen und kannst sagen, dann die Brüder würden dann sagen, ach, eigentlich hätten wir ja auch gehen sollen. Und wenn du dann begeistert zurückkommst und sagst, du, das war so wunderbar und ihr habt auch was versäumt und so, ah ja, eigentlich, ach ja und so. Vielleicht nächstes Jahr ist die Möglichkeit gar nicht mehr gegeben. Da gibt es ja aber zwei Gründe. Die kennt ihr ja. So, warum hat sich also das noch nicht erfüllt, dass Christus wiedergekommen ist? Also noch, weil Gott noch Geduld hat, dass wir uns da verstehen, nicht wir, sondern Gott hat noch Geduld mit uns Menschen. Noch gibt es Hoffnung, noch gibt es Rettung für alle Menschen durch das Evangelium. 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, also er verzögert das nicht. Wie es einige für eine Verzögerung halten, wir halten das nicht für eine Verzögerung, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche oder einer verloren gehe, sondern dass sie alle zur Buße kommen. Liebe Geschwister, die Verzögerung sozusagen beinhaltet, dass Menschen zur Buße kommen. Und wie kommen denn Menschen zur Buße? Da kannst du natürlich jetzt sagen, Amen. Du wirst auch Amen sagen. Steht ja geschrieben, ist die Wahrheit. Ja, aber wie? Ohne Verkündigung kommt niemand. Wir wissen das im Römer. Durch das Hören des Wortes. Ohne Verkündigung kein Glaube. Ohne Verkündigung keine Rettung. Ohne Verkündigung keine Hoffnung. Ist gleich hoffnungslos. Hier haben wir es. Und da sind wir gefordert. Wir sind die Hoffnungsträger. Gott will, dass durch den Glauben an sein Wort oder an Christus Menschen zu dieser lebendigen Hoffnung finden. Denn der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Hebräer 11, Vers 1. Und in Kolosser 1, Vers 23 und 27, die habe ich zusammengenommen. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lässt, hier wieder dieses Festhalten, fest bleibt, von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel noch gepredigt wird, durch uns. Nicht durch andere auch, aber durch uns. Uns bestimmt es ja jetzt. Ihr, die ihr hört, sagt Jesus. Nicht die, die nicht hörten, die irgendwo anders waren im Urlaub. Ihr, die ihr hört, uns, es wird noch gepredigt durch uns. Zum Schluss noch, wir halten diese Hoffnung fest, diese lebendige Hoffnung, indem wir diesen Auftrag, wenn man das so sagen darf, oder diese Bitten des Herrn nachkommen. Versteht ihr das? Dadurch, dass ich selbst überzeugt bin, in diese Herrlichkeit zu kommen, möchte ich natürlich auch haben, dass der andere dazukommt. Und ich weiß ja, von was ich rede. Auch ich habe mir Familie und Kinder und Schwiegerkinder und so in der Familie. Und Freunde und Mitarbeiter, die ich schätze und ehre und einfach möchte, dass sie auch zu dieser lebendigen Hoffnung kommen, die eine ewige Herrlichkeit bedeutet. Vielleicht sollten wir unser Evangelium da mal ein bisschen rausrichten. Wir hauen ja sonst auch auf den Putz und die anderen machen eine Schau. Vielleicht sollten wir das einmal mehr bringen. Nicht immer sagen, hey, du, das sag ich dir gleich, wenn du das Rauchen nicht lässt und so, dann wirst du Probleme haben ohne Ende. Von dieser Herrlichkeit, wir sind ja sonst auch begeistert von vielen Dingen. Die Ehemänner von ihren Ehefrauen, die Kinder von ihren Eltern. Die Angestellten von ihrem Chef und umgekehrt, die sind doch ewig begeistert von der Gemeinde, von unserem Prediger. Das freut uns doch. Warum sollen wir nicht begeistert sein, anderen Menschen von dieser Hoffnung zu erzählen? Und dann gibt sich das andere, das kommt dann schon. Weil natürlich kostet die Hoffnung etwas. Es kostet alles etwas. Christus, Gott hat das meiste gekostet, um damit Menschen zu ihm kommen können. Und wir können nicht zu ihm kommen ohne Christus, weil Gott eben, wenn man das so sagen darf, ich weiß nicht, ob das jetzt das trifft, verbrennen oder uns auflösen. Wir können nicht, wir müssen Christus haben. Und das muss man bringen und das begreift auch der normale Mensch. Denn ohne Katalysator kannst du wahrscheinlich bald nicht mehr, was weiß ich, bald nicht mehr fahren oder sowas. Es geht nicht. Und wenn man es so bringt, dann kann man vielleicht doch manche zum Nachdenken, zumindest zum Nachdenken bringen. Und sagen, du lehnst das alles ab, du schenkst das alles her. Für was denn? Vielleicht sollten wir da wirklich mal ein bisschen auf den Putz hauen, weil Gott hat uns Unendliches anvertraut und vor allen Dingen werden wir in seiner Herrlichkeit so, das kann man nicht beschreiben. Ich kann es leider mit meinen Worten nicht beschreiben. Aber jetzt bringe ich noch zwei Stellen. Hebräer 6, Vers 11, ein Schlusswort. Und da wird uns ganz wunderbare Worte gesagt. Wir wünschen aber sehr, schreibt der Schreiber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Schau, das ist genau mein Thema. Und deswegen ist, deswegen sind wir hier. Wir sollen also praktisch eifern, festzumachen. Und ich habe versucht, was das heißt, festzumachen. Also nicht nur sagen, ich mache jetzt fest und der eine hat gesagt, ich gebe nichts, sondern musst du das Seil halten, sonst kommst du aus dem Loch nicht raus. Und das erfordert natürlich auch Kraft. Und Gott schenkt uns übrigens die nötige Kraft. 1. Timotheus, er hat uns den Kraft oder den Geist der Liebe, Zucht und Selbstbeherrschung geschenkt. Also wir brauchen das nur nehmen. Also sozusagen, wir brauchen nur festhalten. Deshalb ermuntert euch jeden Tag, solange es heute heißt, Hebräer 3, Vers 13, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende stand festhalten. Liebe Geschwister, viele Glieder oder viele haben wir verloren, oder Brüder oder Schwestern haben wir verloren, weil sie nicht festgehalten haben bis zum Ende. Paulus hat gesagt, bis zum Ende müssen wir festhalten. Müssen. Wenn du bei 90% aufhörst, kommst du trotzdem nicht an. Und deswegen soll man das festhalten und dadurch gehört eben auch diese Gemeinschaft und besonders diese Tage. Offenbarung, der letzte Vers. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 11. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Das ist eine Warnung. Ihr seht das, es kann uns den Siegeskranz kann genommen werden, sonst würde das nicht gesagt sein. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Ich komme bald. Maranatha. Amen.